Ja, das Thema heute des Gottesdienstes ist ehrlich glauben. Gemeinsam ehrlich glauben, gemeinsam ehrlich miteinander leben. Weil mir in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer mal wieder so ein Phänomen aufgefallen ist. In Gemeinde, unter Christinnen und Christen, auch allgemein unter Menschen, aber eben auch hier. Es sind ja seit ein paar Jahren so Superheldenfilme ganz beliebt. Spider-Man, Superman, so Superheldenfilme eben. Die beiden kommen nicht aus dem gleichen Universum, aber sie haben eins gemeinsam. Sie halten ihre Identität geheim. Sie sind die eine Hälfte ihres Lebens, Journalist oder Schüler oder was auch immer, und streiten einen ganz normalen Alltag. Und die andere Hälfte ihres Lebens bekämpfen sie das Böse, haben sie Superkräfte, sind mit krassen Leuten unterwegs, was auch immer. Sie führen also ein Doppelleben. Und das halten sie am Anfang auch oft geheim und nach findet das dann die Freundin oder die Tante oder der beste Freund raus oder was auch immer. Und dann ist es erst ein großes Chaos, aber dann auch wieder Erleichterung, weil sie endlich diesen Teil ihres Lebens mit jemandem teilen können. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass manche von uns auch eine Art Doppelleben führen. Jetzt nicht wie Superheldinnen und Superhelden, sondern eher so als Alltagsmensch und als Sonntagsmensch. Es begegnet mir manchmal, dass Leute meinen, dass sie in der Gemeinde oder vor anderen Christinnen und Christen sich so ein bisschen verstellen müssen. Dass sie manche Fragen oder manche Gedanken lieber für sich behalten müssen und dass sie sich nicht mit allen Teilen ihres Lebens wirklich offen zeigen können. Und vielleicht kannst du mit diesem Vergleich mit dem Doppelleben gar nichts anfangen. Vielleicht fühlst du dich eigentlich immer total wohl damit, alles immer frei herauszuzeigen und zu erzählen. Dann ist das natürlich super und ich freue mich total, dass das für dich möglich ist. Aber vielleicht findest du dich auch in einer dieser Fragen wieder. Bin ich eigentlich die Einzige, die nicht gerne in der Bibel liest? Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Liedzeile nicht mitsingen kann? Bin ich die Einzige, die Gott gerade nicht erlebt? Bin ich der Einzige, der zu diesem Thema eine andere Meinung hat? Bin ich die Einzige, die mit Geldproblemen hat? Die mit den Eltern im Streit liegt? Die mit der eigenen Sexualität hadert? Die mit einer Sucht kämpft? Bin ich die Einzige, die sich in der Gemeinde manchmal fehl am Platz fühlt? Bin ich der Einzige, dem es gerade richtig mies geht? Ich glaube, dass niemand mit einer dieser Fragen alleine ist, dass niemand der oder die Einzige ist. Aber dass dieser Eindruck entsteht, weil über manches nicht gesprochen wird oder nur selten gesprochen wird oder nur, wenn es um andere geht oder wenn man schon eine Lösung für das Problem gefunden hat. Über diese Fragen persönlich zu sprechen, wenn sie einen gerade beschäftigen, wenn sie einen gerade wirklich auch ja belasten, ehrlich zu leben, ehrlich zu glauben, das ist eine Riesenherausforderung. Weil das ja auch Themen sind, über die man mal nicht so eben leicht sprechen kann. Vielleicht sind es auch wirklich schwierige Themen. Zweifel, Krisen, Sünde, die einen belastet. Aber Menschen, die so etwas erleben, sind eben keine Ausnahme. All diese Dinge sind Teile eines ziemlich normalen Lebens, eines ziemlich normalen Glaubens. Und das heißt nicht, dass sie nicht ernst zu nehmen sind, dass sie nicht wirklich schwer wiegen können. Aber das heißt, dass man sie eigentlich nicht verstecken muss, sondern dass sie Teil von unseren Gesprächen, von unseren Predigten, von unseren Gebeten, von unserem Gemeindeleben sein dürfen. Und Leute so eben erleben sollten und erleben dürften, wie die Superhelden, dass sie mit ihrem Geheimnis nicht mehr alleine sein müssen. Und ich glaube, viele von uns wünschen sich auch, dass Gemeinde und Gemeinschaft so ein Ort sein kann, wo das möglich ist, an dem man ehrlich leben, ehrlich glauben darf. Aber es gibt gerade auch in christlichen Gemeinden so einige Umstände, die das erschweren, die einem da Hindernisse in den Weg legen. Und drei von solchen Umständen, es gibt bestimmt noch mehr, aber drei von ihnen möchte ich heute ansprechen. Umstand Nummer eins, der es Menschen erschweren kann, ehrlich zu glauben, ist der hohe Anspruch, der häufig in Gemeinden herrscht. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Christinnen und Christen sind, dann soll das auch Auswirkungen auf unser Leben haben, klar. Man soll das irgendwie merken. Wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen spenden, wir sollen beten, wir sollen einander dienen, wir sollen nicht lügen, nicht neidisch sein, wir sollen die Schöpfung bewahren, wir sollen immer mehr zu Jesus hinwachsen und noch ganz, ganz viel mehr. Und je nachdem, auf was für eine Art und Weise von diesem Anspruch gesprochen wird, dann kann das es den Leuten schwer machen, ehrlich zu sein, wo sie diesem Anspruch eben nicht gerecht werden. Wo sie daran scheitern, wo ihnen das alles zu viel wird, wo sie manches vernachlässigen oder wo sie für manches einfach keine Kraft oder manchmal vielleicht auch keine Lust haben, dem nachzustreben. Ich kann dann das Gefühl bekommen, dass ich wieder die Einzige bin, die das nicht schafft. Die Einzige, die ungeduldig mit den Kindern wird, die viel zu viel Geld für irgendwelchen Plunder ausgibt oder die eine gescheiterte Beziehung nach der anderen hat. Und darum verstecke ich das besser, weil niemand darüber redet. Das ist die Angst, verurteilt zu werden. Die Angst, dass andere auf einen herabschauen, das ist auch Scham. Bei anderen ist es vielleicht auch Stolz. Ich habe Angst, dass andere merken, dass ich eigentlich gar nicht so toll bin. Dass auch ich Schwächen habe, man mag es kaum glauben, dass man nicht mehr bewundert wird und Leute nicht mehr zu einem hochschauen. Ob es jetzt Scham ist oder Stolz, beides hindert uns daran, ehrlich zu glauben. Wir versuchen, einen Schein aufrechtzuerhalten, hinter dem wir uns verstecken. Wie eben so ein Apfel, der innen eigentlich schon auch Druckstellen hat, aber von außen möglichst versucht, rot und präsentabel zu sein, damit er eben gekauft und gepflückt wird. Diesem Verhalten ist Jesus in der Bibel sehr, sehr kritisch gegenübergetreten. Und zwar bei den Pharisäern. Die Pharisäern waren damals so eine Art religiöse Elite, so religiöse Superhelden, wenn man das will, im Volk Israel. Und sie haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie die jüdischen Gesetze besonders gut kannten. Und manche von ihnen auch dadurch, dass sie meinten, dass sie besonders gut befolgen. Und ihnen schmettert Jesus Folgendes entgegen in Matthäus 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll Totengebein und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus kritisiert die Pharisäer hier dafür, dass sie die Gesetze brechen, das ist auch seine Kritik. Vor allem aber kritisiert er eben ihre Heuchelei. Dass sie vorgeben, besser zu sein, als sie eigentlich sind. Glänzender, frommer und damit eben auch irgendwie überlegen. Und Jesus findet hier ganz schön harte Worte, weil die Pharisäer es eben anderen Menschen dadurch schwer machen. Sie stellen ungewöhnlich hohe Maßstäbe auf und tun dann so, als wäre es möglich, sie einzuhalten. Weil sie eben so tun, als würden sie es schaffen, während sie andere es eben nicht schaffen und sie dafür verurteilen. Dieses kalkulierte, dieses betrügerische Verhalten, das möchte ich jetzt nicht jedem von uns unterstellen, aber ich glaube, auch viele von uns kennen die Tendenz, uns besser darzustellen, als wir sind, uns anders darzustellen, als wir sind. Scham und Stolz, das beides ist ja die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Es ist eben der Versuch, ein roter Apfel zu sein, während es in uns drin ganz anders aussieht. Aus Angst davor, als Apfel mit braunen Stellen aussortiert zu werden. Das wird befördert, wenn wir miteinander nicht ehrlich sind. Dann legen wir andere nämlich unglaublich hohe Maßstäbe an. Alle haben den Eindruck, dass zu schaffen sein muss, weil andere es ja auch schaffen. Und geben sich dann auch besser nach außen hin, weil sie den Eindruck haben, das geht ja nicht, dass ich das nicht schaffe. Damit wird aber genau das verdeckt, was ja eigentlich die Botschaft von Jesus ist. Dass Jesus all unsere braunen Stellen am Kreuz getragen hat und überwunden hat. Und dass er uns so sehr liebt, dass wir uns von diesen Stellen auch nicht mehr bestimmen und von ihnen uns auch nicht definieren lassen müssen. und darum auch keine Angst haben müssen, dass andere sie vielleicht bemerken. Was können wir also als Einzelne, was können wir als ganze Gemeinde tun, hier bei diesem Thema Sünde oder Scheitern oder Scham und Stolz ehrlicher zu werden? In Matthäus 7 heißt es: Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und er besitzt einen Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich glaube, wir müssen nicht damit anfangen, dass wir jetzt von anderen fordern, dass sie uns mal erzählen, was alles bei ihnen schlecht läuft. Sondern dass wir erstmal bei uns anfangen. Dass wir erstmal ehrlich mit uns selbst sind, ehrlich vor Gott treten. Und wenn uns bewusst ist, dass auch wir immer einen Splitter, immer so eine Druckstelle haben, und dass Jesus aber mit uns barmherzig ist und mit uns weiter seinen Weg geht, wenn wir das erleben, dann verurteilen wir auch andere nicht. Sondern wir tragen einander und sprechen einander auch die Barmherzigkeit Gottes zu. Das ist das Erste, was wir tun können. Umstand Nummer zwei, der es uns in unseren Gemeinden erschweren kann, gemeinsam ehrlich zu glauben. Zu unserer reformatorischen Tradition, aus der wir so als evangelische Gemeinden kommen, zu der gehören wir, dazu gehört es sehr, dass wir den Glauben des Einzelnen betonen. Nicht auf die Werke von Menschen kommt es an, nicht auf das, was sie tun, sondern eigentlich am Ende, dass sie glauben. Das ist das Entscheidende. Aber was ist, wenn ich genau damit Probleme habe? Wenn mein Glaube wackelt? Wenn das, was mir so Großes über Gott erzählt wird, in meinem Leben irgendwie gar nicht zu passieren scheint, wenn es überhaupt nicht Wirklichkeit ist, nicht deckungsgleich ist. Wenn ich mich frage, wie Gott gut und liebevoll sein kann bei all dem, was in der Welt oder in meinem Leben Schlimmes passiert. Wenn ich mich frage, was mein Gebet eigentlich bringt, wie Gott und ob Gott in dieser Welt eigentlich überhaupt handelt. Solche Fragen wiegen schwer und machen auch vor allen Dingen einsam, wenn man den Eindruck hat, es geht kaum jemand anderem so. Andere scheinen so fröhlich, ihre Lieder weiter zu singen und ihre Gebete weiter zu sprechen. Nur mir wird irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen. Und andere finden irgendwie schnell Antworten, die sie zufriedenstellen. Nur an mir nagen diese Fragen weiterhin. Und dann habe ich irgendwie den Eindruck, was falsch zu machen, was alle anderen irgendwie anscheinend richtig zu machen scheinen. Dann kann ich Angst bekommen, dass man sich von Gott entfernt und dass man vielleicht kleingläubig ist oder für kleingläubig gehalten werden kann. Ehrlich zu glauben heißt auch, über Zweifel miteinander zu sprechen und eine Kultur in der Gemeinde zu entwickeln, in der Menschen auch etwas hinterfragen dürfen, erzählen dürfen, dass es ihnen schwerfällt, etwas zu glauben. Und dass, wenn sie das tun, sie nicht mit total schockierten Gesichtern oder mit scheinbar einfachen Antworten abgefertigt werden. Weil natürlich ist es auch herausfordernd, mit Zweifeln von anderen konfrontiert zu werden. Wenn wir selbst diese Zweifel nicht haben oder wenn diese Zweifel uns vielleicht sogar verunsichern, weil auch wir keine Antwort darauf haben. Aber das Beste, was wir dann tun können, ist erst einmal zuzuhören und dieser Person den Raum zu lassen, dass sie davon erzählen darf. Ich glaube, dass auf kurz oder lang ja auch fast jeden von uns Zweifel oder Fragen beschäftigen. Auch geistliche Leiterinnen und Leiter, auch Pastoren und auch Menschen, die schon lange gläubig sind. Ich bin Pastorin, ich habe Theologie studiert jahrelang, ich habe viele verschiedene Theorien und Antwortmöglichkeiten gehört und gelesen, wie das mit Gott und der Welt und dem Leid irgendwie sein kann und soll. Und trotzdem trifft mich das immer wieder. Wenn ich vom Krieg höre, von der Unterdrückung und vom Leid von Mädchen und Frauen auf der Welt, von den Folgen vom Klimawandel, der menschengemacht ist und der so viele Katastrophen auslöst, dann stehe ich immer wieder ohne Antwort da. Dann stehe ich immer wieder da und frage mich, wo Gott ist und was das eigentlich soll. Und das ist nicht leicht, das belastet mich und das belastet auch meinen Glauben. Und ich glaube aber, dass es vielen von uns so geht. Und darüber müssen wir reden. Wenn es um Zweifel geht, wird ja gerne immer in der Bibel auf Thomas zurückgegriffen. Das ist einer der Jünger von Jesus, von dem eben erwähnt wird, dass er gezweifelt hat, dass er etwas hinterfragt hat, etwas nicht glauben konnte. Und dann wird oft darüber geredet, wie Jesus mit ihm umgegangen ist. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass er in einer Gemeinschaft unterwegs war. Er war Teil von einer Gruppe von Menschen, er war einer der Jünger, er hatte Brüder im Glauben, vor denen er eben auch seine Zweifel geäußert hat. Die dann bestimmt auch mit ihm diskutiert haben, aber die ihn vor allen Dingen in der Gemeinschaft mitgetragen haben. Auch nachdem er seine Zweifel geäußert hat, war er weiter Teil dieser Gruppe, die ihn mitgetragen, mitgenommen haben, bis er Jesus aufs Neue begegnet ist. Und so soll das auch in unserer Gemeinde sein. Soll es auch Raum geben, wo Leute erzählen, wo Leute Fragen stellen dürfen, wo man sich austauschen kann, wo man auch über längere Zeit mitgetragen wird und wo auch füreinander gebetet wird, wo man sich vielleicht auch gemeinsam auf die Suche nach Antworten macht. Ob das jetzt in Hauskreisen ist oder in Gesprächen mit Vertrauten oder auch mit uns Pastoren. Bleib mit deinen Zweifeln nicht alleine. Es ist okay, dass du sie hast. Vielleicht hilft es dir dann zu hören, dass andere da Antworten und Lösungen haben, aber es kann auch einfach gut tun zu erleben, dass andere diese Fragen auch haben und auch sie nicht direkt eine Lösung darauf gefunden haben, noch keine Antwort gefunden haben. Und dass das einfach Teil von unserem Glaubensweg sein darf. Weil wir nicht an Gott festhalten müssen, sondern weil er uns festhält, auch mit unseren Zweifeln. Ein drittes Hindernis für Menschen, ehrlich zu glauben, kann sein, dass sie den Eindruck bekommen, dass sie als Christin oder Christ eine bestimmte Meinung vertreten müssen. Manchmal hat es den Anschein, als hätten Christinnen und Christen zu bestimmten Themen alle die gleiche Meinung. Weil die Bibel das ja scheinbar ganz eindeutig sagt oder weil man das als Christ halt irgendwie so sieht. Und dieser Eindruck kann dann hemmen, etwas zu hinterfragen oder seine eigene Meinung zu äußern, die davon abweicht, weil für alle anderen es scheinbar irgendwie klar und anders ist. Ich glaube, würden mal alle Christinnen und Christen offen darüber reden, wie sie Dinge sehen oder was sie mal neu durchdenken wollen oder was sie hinterfragen wollen, dann würden wir sehr schnell merken, es gibt sehr viele verschiedene Sichtweisen. Bei allen möglichen Fragen, bei Glaubensthemen. Wie gehen wir mit der Bibel um? Wie gestalten wir unsere Spiritualität? Welchen Predigern vertraut man, welche meidet man besser? Wie stehe ich zur Mission? Wie stehe ich zur Endzeit? Wie stehe ich zum Sprachengebet? Dann natürlich bei Sexualethik, bei Medizin und Bioethik, also sowas wie Sterbehilfe oder Abtreibung. Bei Umweltethik, wie geht man mit der Schöpfung um, mit der Nachhaltigkeit, beim Thema Krieg und Frieden, beim Thema Geld. Bei all dem haben viele von uns vermutlich irgendeine Meinung oder wenigstens eine Tendenz zu einer Meinung, die wir vielleicht sogar mit unserem Glauben begründen. Und ich wette, dass all diese mit unserem Glauben begründeten Meinungen nicht miteinander übereinstimmen. Wenn es aber nicht bewusst ist, wenn der Eindruck entsteht, es gäbe da eine eindeutig klare Meinung zu, die wir alle vertreten müssen, dann traue ich mich vielleicht gar nicht zu äußern, dass ich das vielleicht anders sehe oder dass ich das vielleicht irgendwie schwierig finde oder dass ich irgendwie beide Seiten verstehen kann. Jemand könnte ja denken, ich glaube nicht richtig oder ich wäre nicht gehorsam genug oder ich würde mich zu sehr auf meinen Verstand verlassen. Das ist dann die Angst, nicht richtig zu sein, falsch zu glauben oder irgendwie ausgeschlossen zu werden. Dass Meinungen auch in Gemeinden auseinandergehen, das gab es schon bei den ersten Christinnen und Christen. Das ist ein relativ normales Phänomen. In der Gemeinde in Rom gab es zum Beispiel eine Diskussion darüber, was man als Gläubiger so essen darf und was nicht und was man für kulturelle Feste feiern darf und was nicht. Da muss man heute vielleicht so ein bisschen an diese Diskussion denken, ob man Halloween feiern darf oder nicht zum Beispiel. Da kamen Leute aus verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen zusammen und waren Unterschiedliches gewohnt, waren alle überzeugt, dass ihre Meinung christlich ist und wurden sich dann aber nicht einig. Und in diese Situation hinein steht dann im Brief an die Gemeinde in Rom in Kapitel 14, wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache des Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Es geht hier um eine Sache, um Essensvorschriften, um Feste, um kulturelle Fragen, die schon irgendwie mit dem Glauben zu tun hatten. Für die Leute war es etwas Religiöses. Sie haben ihre Argumentation auch religiös begründet, ihr Handeln religiös begründet. Aber sie wurden sich eben nicht einig. Und hier kommt man zu dem Schluss, beide Seiten handeln ebenso, wie sie es aus dem Glauben heraus für angemessen halten. Gott ist derjenige, der es beurteilen kann und muss. Sie schaden ja scheinbar auch niemandem. Und darum lässt man einander stehen. Ich glaube, vielen, die mit unserer Gemeinde schon einige Zeit unterwegs sind, ist schon auch bewusst, dass es in unserer Gemeinde viele unterschiedliche Meinungen gibt. Manchmal lässt man sich da stehen, manchmal meidet man einfach bestimmte Themen. Das ist grundsätzlich auch erstmal okay. Man muss ja nicht immer über alles ausdiskutieren. Aber wenn wir über manches gar nicht mehr reden, kann eben der Eindruck entstehen, dass man darüber nicht reden darf oder dass es eben nicht diskutiert werden muss, nicht diskutiert werden darf. Und darum ist es gut, wenn wir auch da wagen, ehrlich miteinander zu sein, wir uns da einander zumuten. Dass wir erstmal damit anfangen zu lernen, unsere eigene Meinung zu begründen, zu hinterfragen, wo kommt denn meine Meinung eigentlich her? Wieso denke ich denn so? Uns aber auch hinterfragen zu lassen, uns dann zu bemühen, einander zu verstehen, anderen zuzuhören und uns schließlich am Ende auch stehen zu lassen. Und wenn wir diese Gespräche führen, können wir auch lernen, wie Menschen durch verschiedene kulturelle Hintergründe, durch verschiedene Erlebnisse oder Denkweisen oder Veranlagungen, durch verschiedene Charaktere, unterschiedliche Arten und Weisen finden, ihren Glauben zu leben. Und es ist bereichernd zu erleben, dass wir auch in unserer Unterschiedlichkeit Jesus gemeinsam nachfolgen können. Weil Glaube letztendlich nicht ein Fürwahrhalten von nur den richtigen Aussagen ist, sondern eben eine Beziehung zu einer Person, zu Jesus Christus. Das waren so drei Umstände, von denen ich glaube, die es uns schwieriger machen, ehrlich zu glauben. Es gibt bestimmt auch noch andere, vielleicht fallen dir auch noch welche ein. Ich glaube, wir können uns bei all dem als Einzelpersonen und als ganze Gemeinschaft darum bemühen, ehrlicher miteinander zu sein, etwas zu tun, dass wir gemeinsam ehrlicher glauben, Schwieriges miteinander zu teilen und dann liebevoll miteinander umzugehen. Am Ende ist es aber nicht das Ziel, dass jetzt jeder alles über jeden wissen muss. Und ich möchte dich auch nicht unter Druck setzen, etwas teilen zu müssen, das du gar nicht teilen möchtest. Es ist völlig in Ordnung, manches mit nur sich selber auszumachen oder mit Leuten außerhalb der Gemeinde oder nur mit einer vertrauten Person. Es muss nicht jeder einen Seelenstriptease vor anderen vollführen und auch erst recht nicht auf großen Bühnen. Mir geht es eher um das Gegenteil, dass wenn du etwas hast, womit du nicht alleine bleiben willst, die du gerne teilen würdest, aber dich irgendwie nicht traust oder unsicher bist, wie die Leute reagieren, dass du dich da trauen kannst, dass wir da zu einem Ort werden, wo Menschen so etwas teilen können. Letztlich geht es einfach darum, dass du nicht das Gefühl hast, ein Doppelleben führen zu müssen. In deinem Alltag der eine Mensch zu sein und dann am Sonntag ein anderer Mensch. Letztlich geht es einfach darum, keine Angst mehr haben zu müssen. In Johannes 4, Vers 18 heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Angst kann uns hindern, in Gemeinschaft mit anderen zu treten und uns Unterstützung zu holen, wenn wir sie eigentlich brauchen. Vielleicht Angst vor Gott oder von anderen verurteilt zu werden, nicht mehr angenommen zu sein oder ausgeschlossen zu werden. Und gegen diese Angst hilft eben die Liebe. Wie es dann weiter in Vers 19 heißt, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind zuallererst geliebt von Gott. Mit allem, was wir durchmachen, mit allem, was wir nicht verstehen, mit allem, was uns bedrückt, alles, wo wir anders denken als andere, alles, was uns beschäftigt, diese Liebe, die uns in Gott begegnet, die kann uns diese Angst nehmen. Die kann uns verändern. Wir müssen dann keine Angst mehr haben, dass wir nicht gut genug sind, weil Jesus alles, wo wir nicht gut genug sind, getragen und überwunden hat. Wir müssen keine Angst mehr haben, nicht dazu zu gehören, weil wir als Gottes Kinder fest zu ihm gehören. Wir müssen keine Angst mehr haben, etwas zu hinterfragen oder etwas nicht zu verstehen, weil Jesus mit jedem von uns wie mit Thomas geduldig seinen Weg geht. Die Liebe nimmt der Angst die Macht. Und sie macht uns eben liebevoller, im wahrsten Sinne, voller mit Gottes Liebe und voller mit Liebe auch für andere. Und wenn du mehr von dieser Liebe brauchst und weniger von dieser Angst haben möchtest, dann kannst du das gleich in der Lobpreiszeit, die wir gleich haben werden, Gott sagen, ihm davon erzählen. So als erster Schritt dahin, ehrlich zu glauben, erst einmal ehrlich vor Gott zu werden. Mit ihm darüber zu sprechen, wo du Angst hast. Und ihn zu bitten, dich mit Liebe zu füllen. Und vielleicht wächst daraus für dich noch mehr Mut zur Ehrlichkeit, vielleicht auch vor anderen Menschen. So dass du zum Beispiel das nächste Mal, wenn du über eine Liedzeile oder eine Aussage im Gottesdienst stolperst, die du irgendwie schwierig findest, es in Gesprächen nach dem Gottesdienst vielleicht traust, dich das anzusprechen. Auch wir Pastoren, Lasse und ich, wir nehmen es natürlich immer gerne Zeit für dich, wenn du ehrlich über irgendwas sprechen möchtest, was dich bedrückt, was persönlich ist oder einfach ein Thema, was dich beschäftigt, komm immer gerne auf uns zu. Und du hast außerdem gleich auch in der Lobpreiszeit die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Vielleicht für Mut, ehrlicher zu sein, vielleicht für Kraft in einer Krise oder im Zweifel, vielleicht gegen deine Angst oder einfach irgendwas, was dich beschäftigt, wo du gerne Gebet haben möchtest. Es werden hier vorne und hier an den Ecken verschiedene Leute bereitstehen, an die du dich wenden kannst und die gerne während dieser Lobpreiszeit für dich beten. Nimm das gerne in Anspruch. Ich lese zum Schluss noch einmal 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Amen.